Kauf deinen Strom nicht irgendwo. Kauf deinen Strom in Göttingen. Denn Göstrom ist nicht nur Energie aus der Steckdose. Er ist viel mehr. Er kann Sporthallen beleuchten, Kultur fördern und Menschen helfen. Mit Göstrom bleibt die Energie da, wo sie gebraucht wird. In Göttingen.
Trotz seines jungen Alters von 23 Jahren ist Marlon Weifenbach, SPD, seit 2021 im Ortsrat und Stadtrat. Bei der diesjährigen Kommunalwahl tritt er als Bürgermeisterkandidat für Uslar an. Felix Halbke sprach mit ihm über Bauen und Wohnen, Gesundheitsversorgung sowie über Bildung und Wirtschaft.
Herr Weifenbach, mit 23 Jahren bereits Mitglied im Ortsrat und Stadtrat, jetzt auch noch der Bürgermeisterkandidat der SPD in Uslar. Wie schafft man das in so jungen Jahren?
Ich würde weniger aufs Alter eingehen. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon ganz oft gehört. Aber ich bin schon auch über die Zeit im Rat hinaus schon engagiert unterwegs gewesen. Ich habe angefangen in der Politik, als damals die Schule, wo ich hingegangen bin, geschlossen werden sollte, wo viele Gespräche geführt wurden mit Kreistagsmitgliedern, Landräten aus Kassel und aus Northeim. Und da habe ich so ein bisschen dann das für mich entdeckt. Und seitdem versuche ich auch ein bisschen mitzugestalten und auch künftig in Uslar mitwirken zu können.
Genau, dann gehen wir mal weg vom Alter und kommen zum Inhaltlichen. Der Bürgermeister wird jetzt wieder für 8 Jahre gewählt. Was ist denn Ihre Version für ein Uslar in 8 Jahren, 2033, 2034?
Also ich habe da auf jeden Fall klare Ideen. Ich sehe so ein bisschen, dass 2034 auf jeden Fall eine deutlich bessere Kommunikation da sein muss und auch eine Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen in Uslar. Die Menschen, die wollen heute einen einfachen, unbeschwerlichen Weg haben, auch wenn sie in eine Verwaltung gehen, und möchten auch klare Antworten und auch klare Richtlinien und auch einen klaren Plan sehen. Den sehe ich gerade aktuell nicht so. Wir agieren sehr viel ins Heute hinein, aber ich möchte den Leuten auch schon mal eine Version geben, wo sie hingucken können. Und ich möchte auch das klare Angebot machen, dass ich auch in 8 Jahren nochmal antreten könnte in meinem Alter, was bei den anderen natürlich nicht so ist aufgrund des Alters. Und ich möchte Uslar eine langfristige Perspektive bieten.
Genau, zu der Perspektive kommen wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs nochmal. Dann gehen wir jetzt nochmal tiefer in die speziellen Themen. Auch das Thema Gesundheit spielt natürlich in Uslar eine große Rolle. Kurz zusammengefasst, was sind da so Ihre Pläne?
Also es wurde zwar jetzt kurzfristig ein runder Tisch für die Hausärzte eingeführt. Das ist jetzt auch begrüßenswert. Ich würde mir sowas wünschen, dass man nicht immer nur agiert, wenn es Probleme gibt, weil es ist klar, dass auch in den nächsten Jahren viele Hausärzte und Fachärzte ihr Alter erreichen werden, wo sie ihre wohlverdiente Rente erreichen. Ich stelle mir vor, dass wir vorzeitig es schon mal erreichen, gemeinsam Wege zu finden und auch Konzepte zu entwickeln, gemeinsam mit den Ärzten und auch Anbietern vor Ort, dass man gesundheitsmäßig sich für die nächsten Jahre aufstellt. Und meine klare Forderung ist erstmal den Notarztstandort in Uslar zu erhalten. Das wird ja nochmal Diskussion werden zum Ende des Jahres im Kreistag. Da bin ich aber ganz zuversichtlich, dass sich auch unsere Kreistagsabgeordneten sehr dafür einsetzen werden. Aber trotz alledem hinaus haben wir gerade nachts ein Problem, wenn in Uslar nur ein Rettungswagen stationiert ist. Und die Wege werden durchaus länger, auch seitdem in Uslar das Krankenhaus nicht mehr existiert und auch in Höxter natürlich eine weite Strecke ist und auch Göttingen, wo man mindestens eine Stunde einplanen muss, wenn ein Notfall da ist, fehlt in dieser Zeit der Rettungswagen. Und man kann nicht immer dann darauf setzen, dass dann der aus Northeim oder auch der aus Nörden-Hardenberg schnellstmöglich bei uns ist, weil bei sowas zählt dann auch jede Sekunde. Und gerade bei der Entwicklung unserer Altersstrukturen ist das auf Dauer oder auch für die Zukunft wahrscheinlicher, dass wir diese Strukturen einfach brauchen.
Sie wollen außerdem noch gemeinsam mit dem Landkreis generell die Beratungsangebote vor Ort ausbauen. Wie soll das genau funktionieren?
Genau, also wir haben jetzt gerade beim Landkreis die alte Volkshochschule, die genutzt wird. Da ist ja auch die Zulassungsstelle mit drin. Da gibt es verschiedene Familienangebote und es gibt ja auch Vereine, die für den Kreis und die Stadt zumindest die Angebote zusammen machen. Ich stelle mir das vor, dass die Bürger überhaupt erstmal wissen, dass es diese Angebote gibt. Es gab schon mehrere, die haben sich im Kultur- und Sozialausschuss zum Beispiel vorgestellt. Aber viele Bürger, die kennen diese Anlaufstellen auch einfach nicht. Ich würde mir wünschen, dass zumindest ab und zu bei uns in der Stadtverwaltung es ein Raum geschaffen wird, wo auch der Landkreis sitzt, dass einfach die Behörden an einem Punkt sind, damit man die Bürger nicht von dem einen Punkt zum nächsten schickt oder von Uslar nach Northeim, nach Einbeck oder zu den verschiedenen Standorten, sondern man möglichst viele Kombinationen in einem Gebäude schafft, weil das liegt im Interesse des Bürgers, das erleichtert da die Wege. Das muss ich aus meiner eigenen Verwaltungserfahrung auch sagen, dass Bürger, denen man es schwer macht, es auch oftmals schwer haben, sich überhaupt in das System irgendwie zurechtzufinden. Da möchte ich, dass das möglichst erleichtert wird.
Diese Aufmerksamkeit dafür, dass es solche Angebote dann geben kann, ist natürlich auch schwer irgendwie zu schaffen. Wie soll das denn genau funktionieren? Haben Sie da Pläne?
Also ich stelle mir das grundsätzlich auch erstmal vor, dass man die meisten Menschen, die diese Probleme haben, die sind ja in irgendwelchen Umfeldern schon mal in den Ämtern unterwegs oder auch irgendwie im Schulsystem, weil es ja auch oftmals Probleme mit Kindern gibt, auch in den Kindertagesstätten, dass dort auch die Mitarbeiter vor Ort dieses Angebot schon mal wissen, dass es das gibt, dass proaktiv, wenn dann auch mal die Personen fragen, wo kann ich mir Hilfe holen, dass dann auch die Mitarbeiter vor Ort sagen können, ich habe hier zum Beispiel einen Flyer von den und den angeboten, da gibt es Sprechzeiten bei uns, kommen Sie doch einfach mal in der Zeit vorbei oder rufen Sie da mal an. Das ist dann schon mal eine große Hilfe, die vielen das, glaube ich, erleichtert, weil wenn wir das einfach nur auf eine Internetseite packen, wo diese Angebote stehen, finden die meisten Menschen das in der Regel bei der Bandbreite von den ganzen Angeboten, die natürlich da sind, aber auch vielen Ämtern, die da sind, keinen einfachen Weg. Da müssen wir den Weg deutlich erleichtern und ich denke, da muss man auch mit den betroffenen Personen vielleicht auch mal reden, wie sie vielleicht auch auf die Angebote drauf zukommen würden.
Finden Sie, das wurde in den letzten Jahren nicht genug gemacht?
Also ich empfinde es schon so, dass zwar viel gemacht wurde, auch seitens des Landkreises, aber der Werbeeffekt und auch der Verkaufswert demgegenüber, dass es diese Angebote überhaupt gibt, die sind nicht so gegeben. Also wenn ich das jetzt sage, in den 5 Jahren, die ich im Kultur- und Sozialausschuss der Vorsitzender sein durfte, habe ich oftmals erst über Angebote, die es bei uns im Stadtgebiet im Sozial- und Kultusbereich gibt, erst mitbekommen, wenn sie entweder tagesaktuell politisch zum Thema wurden oder sie in der Regel im Quartal einmal vorgestellt wurden, weil wir da immer versucht haben, jeden mal darzustellen, wissen das viele auch einfach nicht. Und wenn das die, die jeden Tag in der Politik schon damit arbeiten, nicht haargenau wissen, weil es die verschiedenen Ebenen gibt, woher soll dann der Bürger wissen, dass es diese Angebote gibt? Das kann man wirklich nicht zumuten, da muss man deutlich leichtere Wege finden.
Jetzt haben Sie auch gesagt, dass Sie sich auch für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen einsetzen wollen. Können Sie dazu noch etwas sagen?
Also wir haben in der Verwaltung aktuell das Problem, das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern auch schon seit Jahrzehnten bekannt, dass unsere Verwaltungsgebäude, die wir in Uslar haben, nicht barrierefrei, nicht barrierearm sind. Wir haben zwar auch eine Beauftragte, die sich damit auch immer beschäftigt, die das auch immer wieder anmarkert, dass es diese Probleme gibt. Aber selbst Mitarbeiter und auch, ich sage jetzt mal, Personen, die diese Hilfe brauchen, die in das Gebäude kommen, die haben erstmal, kommen sie in das Gebäude rein und es sind 3 Treppenstufen da. Und es ist nicht ausgeschildert, wie man wo irgendwo hinkommt. Die Internetseite der Stadt ist nicht barrierefrei und da müssen wir deutlich nachbessern, weil wir in der heutigen Gesellschaft doch viele auch haben, auch durchs Alter bedingt, die auf solche Hilfen angewiesen sind. Und das kann ja jedem zu jeder Situation gesundheitlich als auch durch dann Behinderung passieren, dass man dort Unterstützung braucht und die ist nicht gegeben. Und ich sehe da nicht nur das Angebot, was man als Verwaltung machen muss, sondern ich möchte auch, dass dann Unternehmen und auch Institutionen als auch Geschäfte in Uslar beraten werden und man vielleicht auch Angebote schafft, wie man kostengünstig und oder mit wenig Aufwand dort auch Angebote schafft, dass die Menschen dort vor Ort besser reinkommen. Ich will nicht erst, dass sich die Leute, die im Rolli sitzen, beschweren müssen darüber, dass sie zum Beispiel nicht in die Geschäfte gehen, sondern schon mal proaktiv darauf zugehen und vielleicht auch mit den Menschen Lösungen und Ideen finden. Weil letztendlich pragmatisch geht das am besten, wenn man die Betroffenen mit ins Boot holt.
Gut, dann gehen wir einmal weg vom Thema Gesundheit und gehen zu einem weiteren wichtigen Thema für viele Menschen, und zwar das Thema Bildung. Die Stadt ist dabei zuständig vor allem für Kindergärten und Grundschulen. Was sind Ihre Pläne beim Thema Bildung?
Genau, also ich muss ganz klar sagen, was für mich klar ist, ist, dass wir unsere Schulstandorte und die Kindertagesstätten so erhalten, wie wir sie haben. Wir haben ja in den letzten Jahren sehr viel Geld investiert, sowohl in die Grundschulen als auch in die Kindertagesstätten. Und ich glaube, das ist auch ein großer Erfolg, den wir da haben. Ich habe da auch mehrfach im Ausschuss mit darauf hingewirkt, dass wir zum Beispiel Lösungen gefunden haben für eine Kindertagesstätte, wo wir so an sich nicht mehr für Platz geschaffen haben, weil wir in Uslar genug Plätze sowohl in der Schule als auch in der Kita haben und das auch künftig, denke ich, so bleiben wird. Das war zumindest die Prognose, die auch von unserer Verwaltung aufgestellt wurde. Und wir haben ja die letzten Jahre vor allen Dingen in die Qualität und auch in die Mitarbeiterpflege gesteckt, weil das ist am Ende, glaube ich, das größte Problem, was uns erwarten wird. Wird nicht die räumliche Perspektive sein. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, weil das ist ja letztendlich auch eine Pflichtaufgabe. Es ist unsere Pflicht, uns darum zu kümmern. Das ist keine freiwillige Leistung, wo ich jetzt sagen würde, ich würde da was streichen. Aber bei der Pflichtaufgabe müssen wir auch gucken, wie wir Mitarbeiter und auch Menschen, die sich dort engagieren, nach Uslar bekommen. Und da müssen wir ein attraktives Angebot schaffen, dass diese Menschen A, gerne hier arbeiten und vielleicht B, auch gerne künftig hier nach Uslar kommen und sich vor Ort auch einsetzen für die Belange.
Jetzt hört man öfter, dass vor allem auch Grundschullehrer oder generell Lehrkräfte lieber in Großstädte gehen. Jetzt haben Sie gesagt, Sie wollen Uslar für diese Arbeitskräfte attraktiver machen. Wie macht man das?
Grundsätzlich kommen ja viele Referendare auch über ihren Weg in die kleineren Kommunen. Und ich habe auch in meinem Freundeskreis einige, die Lehramt studieren oder auch schon im Referendariat sind, die durchaus auch in ihren Schulen gerne bleiben möchten, die aber oftmals das Problem haben, dass sie lange Wege haben oder auch vor Ort nicht die Möglichkeit haben, irgendwie ihre Zeiten zu gestalten. Jetzt haben wir natürlich in den Grundschulen und auch in den Kindertagesstätten in den letzten Jahren viel investiert. Es hat sich ja auch schon vieles geändert. Und ich denke, dass wir mit den Lehrern und auch mit den Erzieherinnen und Erziehern, die wir bei uns haben, eigentlich einen guten Sinn haben. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass irgendwo Probleme bestehen. Es kommt natürlich im Winter ab und zu mal vor, dass in den Kindertagesstätten oder Lehrer auch ausfallen. Da sind aber in vielen Tagesstätten auch die so organisiert, dass dann auch kurzfristig Eltern einspringen und auch dann andere Lösungen gefunden werden. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist der Lösungsansatz dort der wichtige, dass man miteinander spricht. Und wenn das Betriebsklima und das Drumherum passt, dann ist das für die Mitarbeiter meistens das, was am besten ist. Und da gehört auch eine große Wertschätzung zu, die von der Stadt als auch von natürlich den Eltern da kommen muss.
Also höre ich raus, dass Uster da auch gut konkurrieren kann mit größeren Städten wie Göttingen als attraktiver Standort für junge Lehrer und Erzieher.
Auf jeden Fall. Wir haben sehr viele Menschen in Uslar, die auch aus Göttingen kommen und in Uslar arbeiten. Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Menschen, die in Uslar arbeiten, auch in Uslar wohnen. Aber diese Entwicklung, dass man zum Speckgürtel von Göttingen gehört, der gehört ja schon seit Jahren dazu und das würde ich auch nicht leugnen. Uslar ist nun mal eine Kleinstadt, das muss man sagen, und wir gehören doch zum Einflussbereich, der dazugehört. Aber wir sind gut angebunden, sowohl beim ÖPNV als auch beim Individualverkehr. Man muss sagen, besser geht immer, aber es gibt zumindest die Möglichkeiten, auch aus Göttingen nach Uslar zu kommen.
Wie könnte man Uslar denn so attraktiv machen für viele jüngere Menschen, dass sie dann sich entscheiden, von Göttingen dann doch direkt nach Uslar zu ziehen und vielleicht auch da zu wohnen, wo sie arbeiten?
Also ich habe die letzten 5 Jahre oft die Argumentation gehört, wir müssen Uslar attraktiver machen für verschiedene Gruppierungen, ob das jetzt für Senioren ist oder für Kinder. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich würde gerne die Gesamtgeneration sehen. Ich möchte nicht immer jung gegen alt ausspielen. Das ist das, was mir auch im Wahlkampf oftmals so gesagt wird. Oh, so jung, da gibt es überhaupt keine Erfahrung. Aber da würde ich das ganz anders ansetzen, sondern versuchen, dass man Angebote vom Kindergarten oder von der Krippe bis ins Alter schafft, indem man die Generationen zusammenbringt. Es gibt da zum Beispiel Musterprojekte, auch gar nicht so weit entfernt, auch hier in Göttingen, wo man zum Beispiel Generationenspielplätze hat, wo es Sportgeräte für Menschen von 20 bis 50 gibt und dann aber auch schon wieder Reha-Geräte für Menschen ab 50 bis dann ins hohe Alter, kombiniert mit Spielplätzen, aber auch mit Orten, wo man sich mit seinen Haustieren aufhalten kann. Und wir haben in Uslar die Flächen und auch die Ideen von vielen Unternehmern, die auch gesagt haben, sie würden das unterstützen, weil sie letztendlich ja auch dadurch einen Vorteil finden. Und gerade so, was den Bereich Wohnraum und Co. angeht, wenn wir es da schaffen, Jung und Alt zusammenzubringen, weil wir da, glaube ich, eher das Problem haben, dass wir das voneinander trennen, schaffen wir es auch attraktiver zu sein für Menschen aus Göttingen in ein funktionierendes Dorf, in eine funktionierende Stadt zu ziehen. Die Dorfgemeinschaft, die ist wichtig, die funktioniert auch in großen Teilen. Wir haben aber auch oftmals das Problem, dass alleinstehende Personen, meistens im hohen Alter, irgendwie ganz allein in großen Resthöfen wohnen. Und man kann dort das Angebot machen für junge Familien kostengünstig, mit denen zusammen in einem Mehrgenerationenprinzip zum Beispiel zu wohnen. Und damit hat man einen günstigen, attraktiven Wohnort nahe zu Göttingen, auch ein funktionierendes Dorfverhältnis. Und da muss einfach auch ein Beratungsangebot von unserer Stadt auskommen.
Ja, das ist ja der perfekte fließende Übergang vom Thema Bildung zum Thema Wohnen und Bauen. Sie wollen eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründen. Mit welchem Ziel?
Genau, also ich weiß aus meiner beruflichen Erfahrung, dass Kommunen oftmals hinten dran stehen, was auch Förderbedarfe angeht und auch was Lösungsansätze angeht, weil wir an verschiedene Dinge rechtlich auch gebunden sind. Es ist keine Pflichtaufgabe, das Thema Wohnen. Ich hätte es gerne als Pflichtaufgabe, das ist leider nicht da. Wir haben doch in Uslar ein sehr großes Problem. Jetzt sagen viele, wir haben doch gar kein Problem in Uslar, was Leerstand und Co. angeht, weil wir haben ja sehr viel, wo potenziell Leute einziehen können. Aber es ist alles in einem sehr schlechten Zustand. Wir haben zum Beispiel auch die Wohnblöcke letztes Jahr Thema auch dann im Rat gewesen, wo viele auch ohne Heizung waren, wo viele Jahre auch in die Immobilien nichts investiert wurde. Das waren früher alles mal kommunale Immobilien, die verkauft wurden, weil es dem städtischen Haushalt nicht so gut ging. Und da möchte ich einfach vorbeugen. Wir haben auch viele jetzt noch städtische Gebäude, der auch als Wohnraum genutzt wird. der aber auch nicht in einem guten Zustand ist. Und über eine städtische Wohnungsbau, so machen das ganz viele Kommunen, auch in Niedersachsen, da ist auch unsere Nachbarstadt mit Eimbeck einer, die es gut vormachen. Man kann sich als Kommune ja auch aktive Partner suchen, ob das auch die eigenen Betriebe wie die Stadtwerke sind oder auch die Kreissparkasse oder auch die Volksbank meinetwegen, die ja auch Interesse haben, vor Ort zu investieren, lassen sich über so eine städtische Wohnungsbau auch ganz andere Fördermittel abrufen. Die funktioniert ja wie eine GmbH und dadurch würde man natürlich auch Förderakquisen für Privatinstitutionen bekommen, die von Europa und Bundesebene kommen und die sind deutlich attraktiver als das, was wir jetzt vorleisten können. Jetzt gerade bieten wir ja nur als Stadt eine Sanierung für Altbauten in der Innenstadt. Das bringt aber nicht den Wohnraum, den wir brauchen, weil letztendlich das, was dort entsteht, sind dann teure Wohnungen, die in einem super Flair sind. Aber das ist nicht das, was sich ein Auszubildender leisten kann, nicht die Person mit einer 500-Euro-Rente und Wohngeld und das auch nicht Alleinerziehende oder Familien, die nicht so viel Verdienst haben, sich leisten können.
Wie Sie schon gesagt haben, die Uslarer Innenstadt verändert sich, wie viele andere Städte auch. Geschäfte schließen, es gibt viel Leerstand. Jetzt haben Sie schon ein paar Sachen angesprochen. Man kann das auch als Chance sehen. Was sind da so konkrete Maßnahmen, die Sie relativ schnell umsetzen würden?
Also grundsätzlich sehe ich erstmal in unserer Innenstadt das Problem mit der Sauberkeit. Wer jetzt schon mal Veranstaltungen koorganisiert hat in unserer Innenstadt, wir haben ein großes Problem mit Hundekot und auch mit Fäkalien von Tieren. Und auch allgemein Zigarettenstümmel und Unkraut, was wirklich rauswächst. Da würde ich gerne vor allen Dingen bei den Gebäuden, die nicht gepflegt werden, auch die Personen, denen das gehört, mal mehr in die Pflicht nehmen, weil Eigentum verpflichtet ja in Deutschland bekanntlicherweise. Aber auch dort müssen wir andere Wege finden. Da sehe ich den Bauhof, der durchaus auch mit Reinigungsgeräten, das kann man ja auch durchaus umlegen, auch auf die Betroffenen vor Ort über eine Satzung, dass wir einfach eine Sauberkeit vor Ort mehr schaffen. Das schafft schon mal auch auf jeden Fall einen sichtbareren Ort, wo man vielleicht auch wieder attraktiverweise ein Geschäft schaffen möchte. Ich sehe es aber auch so, dass wir das große Problem geschaffen haben, dadurch, dass wir den Einzelhandel haben, in die Wiesenstraße umziehen lassen, dass überhaupt die Innenstadt natürlich an Frequenz verliert. Wir haben jetzt die Gastronomie dort, die noch einen sehr hohen Einflussfaktor hat. Da würde ich gerne mehr wollen, dass wir mehr Grün in die Stadt bekommen, mehr Aufenthaltsorte, dass es wirklich auch ein Vergnügen ist, dort zu sitzen, die Zeit zu genießen, sich dort vielleicht ein Eis zu holen, einen Kaffee zu holen, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwie den Einzelhandel wieder in die Stadt bekommen. Das ist dann schon sehr utopisch. Ich glaube, dass mit dem Unternehmen, was wir auch dort in der Langen Straße haben, mit sehr vielen Beschäftigten, man dort vielleicht auch noch Angebote schaffen kann, gleichzeitig diese Flächen auch noch umzunutzen. Weil ich bin da echt dankbar, dass es auch Leute gibt, die sich noch proaktiv dafür einsetzen, dass zumindest die Gebäude in einem guten Zustand sind, weil ja letztendlich eine Innenstadt doch das Aushängeschild einer Stadt sind. Aber wir haben doch sehr viele Immobilien, die auch kurz vorm Einsturz stehen.
Zum Thema Gebäude. Sie wollen auch städtische Gebäude modernisieren und sanieren. Wie soll das alles finanziert werden?
Also letztendlich muss man dort auch klarerweise sagen, die Stadt sehe ich in einer Vorbildrolle, wenn man den Bürgerinnen und Bürgern vorschreiben möchte, energetisch zu sanieren und letztendlich dort bereitzustehen, muss man das als Kommune erstmal selber tun. Wir haben mal ein Konzept vorgelegt gekriegt von der ehemaligen Klimaschutzmanagerin über ein langfristiges Konzept, wo man Gebäude ausstattet mit Photovoltaik und auch mit Wärmedämmung und verschiedenen Dingen, die da natürlich zugehören. Jetzt ist es so, dass wir über die letzten Jahre vereinzelt immer schon mal auch Gelder für Dorfgemeinschaftsanlagen zur Verfügung gestellt haben. Das wurde dann alles ehrenamtlich teils umgebaut oder einzelne städtische Gebäude auch schon mal kleine Maßnahmen gekriegt haben. Man muss sagen, am Ende hat sich das immer bewährt. Natürlich auch mit großen Investitionen, die wir machen müssen und wahrscheinlich auch Personal, was wir dafür einstellen müssen, dass wir es langfristig umplanen, umbauen können, kostet das am Anfang erstmal Geld. Ich würde aber eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dort gerne vorlegen, wo man dann auch sieht, dass es langfristig Geld spart. Weil wenn wir jetzt so weitermachen, das betrifft viele unserer Gebäude, die auch mit Gas oder mit Öl noch laufen, laufen wir am Ende darauf hinaus, dass die Kosten viel, viel höher werden, als das, wenn wir jetzt endlich mal sanieren und den Stau aufholen.
Bevor wir das Wohnen und Bauen jetzt abschließen, würde ich noch gerne einmal auf die verschiedenen Wohnformen zurückkommen, die Sie auch schon angesprochen haben. Sie haben da das Beispiel genannt mit jungen Familien, die vielleicht in einem Mehrgenerationenprojekt mit älteren Menschen zusammenleben. Da würde mich interessieren, wie können solche Projekte oder solche Wohnformen umgesetzt werden und wie können diese aussehen? Und meinen Sie, dass die Menschen dazu auch bereit sind, das überhaupt zu tun?
Also ich denke schon, dass viele Menschen dazu bereit wären, es zu tun, die aber oftmals nicht wissen, wie sie es umsetzen können. Ich habe hier in Göttingen eine Zeit lang im Stadtplanungsamt gearbeitet und dort auch mit vielen Kollegen aus der Wohnraumagentur zu tun gehabt. Das Modell finde ich ist sehr interessant. Da gab es zum Beispiel ein Beratungsangebot, wo Menschen sich einfach auch mal erkundigen konnten oder wo weitervermittelt wurde, wo kann ich mir eine Bauberatung holen, dass ich mein Haus so umbauen kann, dass ich vielleicht zwei Wohnungen in einem Gebäude habe. Das war für viele attraktiv, die sich vielleicht eine Studentenwohnung oder was anderes mit reingebracht haben. Da muss man proaktiv auch in die Ortschaften gehen und Veranstaltungen dazu machen. Jetzt gerade haben wir oft Veranstaltungen nur, die im Rathaus stattfinden und fürs ganze Stadtgebiet sind. Aber ich finde schon, man muss die Leute vor Ort abholen. Dass wenn ich zum Beispiel in einem Dorf etwas umsetzen möchte, ist das natürlich ein längerer Prozess. Da muss ich aber vielleicht auch erstmal eine Auftaktveranstaltung im Dorf machen, wo ich davor Flyer oder ähnliches verteile, um auf die Veranstaltung hinzuweisen und dann vor Ort mit den Menschen zu sprechen. Weil das ist natürlich ein Denkprozess, der auch erstmal bei den Menschen ankommen muss. Aber so schaffen wir es auch, dass alle Generationen langfristig in ihren Wohnungen und in ihren Häusern bleiben können, nicht umziehen müssen und in ihrem Umfeld bleiben. Wir haben zwar in Uslar ein betreutes Wohnen, wir haben in Uslar oftmals auch ausreichend Plätze für Altenheime, aber wir wollen dann natürlich versuchen, die Menschen möglichst lange in ihrem gewohnten Umfeld zu lassen, weil das ja auch nachträglich sowohl für die Gesundheit als auch für das Miteinander besser ist, wenn die Menschen möglichst in ihrem Umfeld bleiben. Wenn ich jemanden aus seinem Dorf rausreiße und in die Kernstadt ziehen lasse, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass der auch den Anschluss verliert. Gerade Einsamkeit, wissen wir ja seit Corona, ist eines der größten Probleme unserer Gesellschaft.
Gut, dann kommen wir zum Thema Wirtschaft. Zum Abschluss, da hängen natürlich viele Arbeitsplätze und die Lebensqualität der Menschen dran. Ein Punkt, der mir aufgefallen ist bei Ihnen, Sie sagen, dass es mehr Start-ups braucht. Wie genau wollen Sie denn gerade Start-ups in Ihre Stadt holen?
Also wir hatten ja eben schon mal das Thema mit dem Leerstand. Da sehe ich, haben wir natürlich einen etlichen Bedarf, den wir vorhalten können, natürlich an Flächen. Wir haben ein Musterunternehmen, sage ich mal, was gezeigt hat, wie man das machen kann mit Bike Leasing, die ja zu einem der größten Arbeitgeber auch bei uns geworden sind und auch europaweit mittlerweile agieren. Und auch Firmen, die bei uns vor Ort aktiv sind, die probieren immer mal wieder auch Projekte aus. Und ich denke, dass man da, wenn man dort Räume schafft mit Neuunternehmern oder Menschen, die sich vergrößern wollen und mal eine neue Idee ausprobieren möchten, dass man da vielleicht auch Wege schafft, mal was Innovatives, mal etwas Neues umzusetzen. Weil ich glaube nicht, dass unsere Industrie, wie sie teils jetzt so vorhanden ist, auch mit dem Bezug zur Autoindustrie, langfristig den Standort erhält, weil vieles ja auch bekanntlich deutschlandweit abbaut. Und damit kann man vielleicht auch den Unternehmen einen Anreiz schaffen, sich zu erweitern und sich in den Branchen vielleicht auch weiterzuentwickeln. Und wir schaffen den Anreiz für einzelne Arbeitnehmer, einfach wieder die Selbstständigkeit und den Traum eines eigenen Unternehmens zu ermöglichen. Weil das ist das, was, glaube ich, viele Leute immer machen wollten, was in der heutigen Zeit sehr schwierig geworden ist. Und da können wir als Stadt auch einfach, wir haben den Platz, wir haben die Möglichkeiten, eventuell etwas zu machen, dass man auch einfach dort mal in die Lücken reingeht. Andere Kommunen machen uns hervor, wie das auch geht. Da gibt es ja auch in Einbeck zum Beispiel Angebote, da brauchen wir ja gar nicht so weit gucken. Und wenn man kommunal miteinander redet, findet man da auch Möglichkeiten.
Jetzt kritisieren Sie, dass es in den letzten Jahren eine fehlende, klare, gemeinsame Ausrichtung beim Thema Wirtschaft gab. Startups sind da ja schon mal ein Anfang, aber es reicht ja nicht für eine komplett klare Ausrichtung. Was könnte da noch dazugehören, wie man sich klar ausrichtet?
Also grundsätzlich, als ich angefangen habe im Rat, gab es noch eine Wirtschaftsvertretung in Uslar, die Region Uslar. Die hat sich dann aufgrund von internen Streitigkeiten aufgelöst. Ich fand das zu dem Zeitpunkt schade und würde mir es wieder wünschen, die Unternehmen in Uslar an einen Tisch zu kriegen, dass die Unternehmen auch wieder mit einer Sprache sprechen. Ich habe so das Gefühl, dass wir die letzten Jahre in vielen Themen aneinander vorbeigesprochen haben. In dem letzten Interview, was mit Herrn Bauer geführt wurde, da war das schöne Beispiel mit dem Schild, was zum Industriegebiet reingeht. Ich war damals in der Wirtschaftsausschusssitzung anwesend, als es damals um dieses Schild ging. Da hat keiner um das Thema Industriegebiet eigentlich geredet. Da ging es um die Ortseingangsschilder, die vor den einzelnen Ortschaften stehen. Und wir waren da alle sehr irritiert von diesem offenen Brief, der dann da kam. Und das ist für mich einfach der Beweis dafür, dass was auch zeigt, dass die Kommunikation untereinander überhaupt nicht gelaufen ist. Da gehört für mich erstmal dazu, dass man mehr Unternehmensbesuche macht und auch die Wirtschaftsförderung ganz anders dasteht. Wenn ich jetzt in Uslar gerade auch Gespräche mit vielen geführt habe, viele wissen überhaupt gar nicht, dass es in Uslar eine Wirtschaftsförderung gibt oder wer diese Person überhaupt ist, weil diese Person auch immer wieder mit anderen Projekten beschäftigt wird. Und ich würde gerne die Wirtschaftsförderung nur mit ihrem Hauptkernthema beschäftigen, Förderung der Unternehmen vor Ort. Wie kann ich Unternehmen unterstützen, eine Beratung für die Förderrichtlinien machen? Und wenn man das dann auch schafft, schafft man es vielleicht auch, dass man Unternehmen gemeinsam ins Boot holt und gemeinsame Ressourcen zum Beispiel weiterentwickelt, in einer Art eines Campus-Modells zum Beispiel. Es gibt einzelne Unternehmen, die führen bei sich eine Kantine. Es gibt einzelne Unternehmen, die machen einen Pausenbereich. Obwohl diese Unternehmen alle direkt nebeneinander sind, könnte man dort auch Synergien nutzen und gemeinsam Geld investieren und einen vernünftigen Bereich für alle schaffen, dass wir als gemeinsamen Arbeitsstandort Uslar attraktiv sind. Weil der Schlosser wird natürlich jetzt nicht auf einmal anfangen, in einem Tischlerbetrieb zu arbeiten. Das ist total unrealistisch, aber man kann trotzdem zusammen eine Begegnungsstätte schaffen, wo alle gemeinsam Pause als auch die Freizeit fernab vom Betrieb verbringen können, was aber auch für jeden einzelnen Betrieb Kosten am Ende einspart und den Arbeitsstandort gemeinsam voranbringt.
Ich glaube, die letzte knapp halbe Stunde hat man sehr viel erfahren über Ihre Anliegen, über Ihre inhaltlichen Themen, die Sie für wichtig halten. Nun geht es schlussendlich in die heiße Phase des Wahlkampfs. Im September wird dann gewählt. Wie wollen Sie denn jetzt im Wahlkampf die Uslar genau von sich überzeugen?
Also wir haben jetzt angefangen, nach und nach durch die Dörfer zu gehen, über sogenannten Haustürwahlkampf, einfach auch mit den Menschen zu sprechen. Man ist natürlich auf Veranstaltungen auch unterwegs und führt Gespräche. Man wird jetzt demnächst auf der Internetseite, wird dann alles einzeln auch nochmal aufgeschlüsselt, auch in leichter Sprache für die Menschen. Und ich stehe da für jedes Gespräch gerne bereit und lasse mich auch gerne auf Diskussionen ein und auch auf Anregungen ein, weil das ist das letztendlich, wovon ja auch unsere Demokratie lebt. Und auch als Bürgermeisterkandidat bin ich für jeden Tipp und jeden Hinweis, der da auch kommt und vielleicht auch künftiger Bürgermeister und auch als jetzt aktiver Politiker immer dankbar.
Und warum sollte man genau Sie wählen und nicht einer Ihrer Konkurrenten?
Weil ich glaube, dass ich tatsächlich ein Konzept oder einen Weg gehen möchte, der auch über die 8 Jahre hinausgeht, der langfristig auch schon mal Uslar aufzeigt, hier gibt es einen Zukunftsweg, hier gibt es Möglichkeiten. Und ich glaube, ich bringe sowohl die Erfahrung aus der Verwaltung mit, als auch den jungen Ehrgeiz, viel noch bewegen zu wollen und auch die Erfahrung aus der Sicht der politischen Ebene eines Ratsmitglieds. Und ich glaube, diese Kombination zusammen zeigt doch schon auf, dass man viel in Uslar bewegen kann und ich sehe mich als die richtige Person dafür.
Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Weifenbach.
Vielen Dank.
Das war der Uslarer Bürgermeisterkandidat Marlon Weifenbach. Er tritt für die SPD an und wurde von Felix Heibke interviewt.